Alter zur Pflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sahen. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, es ist mal Spaß. Ja, zur Pflege, für deine Examen bereit. Wir wissen, dass nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, zur Pflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute Dialyse Part 3, wieder mit Timo und Christoph. Sag mal hallo.
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 Sehr schön.
Hi, Janne.
Wir machen alles, was du sagst.
Oh, richtig brav. Dann reden wir heute ganz brav über akutes Nierenversagen. Ist euch das schon begegnet? Nicht
ja.
Selber wahrscheinlich, aber...
Na, zu Gott sei Dank nicht. Aber ich habe einige Jahre in einer Krankenhausdialyse gearbeitet, in einer stationären Dialyseeinheit. Und da ist das ja sehr häufig, dass einem das begegnet. Und du, Christoph, hast auch ja im Krankenhaus Erfahrung mit solchen Situationen, ne?
Ja, ich habe, bevor ich in der Dialyse angefangen bin, ja, lange Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet, sowohl internistische als auch Anästhesie. Und da sind häufig halt akute Nierenversagen eingetroffen nach Unfällen. Ja. Und ich glaube, das Bild des akuten Nierenversagens ist echt extrem vielfältig. Und häufig sehen wir diese Patienten halt in der Krankenhausdialyse, entweder teilstationär oder stationär auf der Intensivstation. Das ist, glaube ich, dort, wo wir mit unseren akuten Nierenversagen immer irgendwo starten und in Kontakt geraten.
Das klingt logisch. Ich gestehe, ist mir selten, sehr selten unterkommen und war, wenn dann, immer eigentlich mit einer vorherigen chronischen Entzündung durch Dauerblasenkatheter oder Ähnlichem verbunden, was der dann auch sein kann. Bei ja lange in der Neurologie und dann durchaus auch mal Heimpatienten dann zur Reha gekommen sind oder Ähnliches und dann war da plötzlich ein Nierenversagen da, aber da war da vorher schon eine Kaskade vielleicht. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in das Fachwissen und gucken uns mal die Definition genauer an.
Das Fachwissen.
Das akute Nierenversagen wird auch abgekürzt, wir haben immer so viele medizinische schöne Abkürzungen. ANV, kennt ihr die Abkürzung?
Ja. Das ist die gängige Abkürzung, ja, genau.
Das ist schwierig, weil HWI kann ja mehrere Sachen sein, wie Harnwegsinfarkt und Hinterwandinfarkt. Ja, Harnwegsinfektionsforum.
Ja, genau. Aber ANV kenne ich tatsächlich nur, muss mich kurz überlegen, aber doch kenne ich nur bei uns nicht sagen, genau.
Ja. Ich kenne das auch nur so, ja.
Ja, genau.
Also es beschreibt also die plötzliche Abnahme der Nierenfunktion unter 0,5 Milliliter je Körpergewicht die Stunde an Urinausscheidung, also wenig Urinausscheidung, verbunden mit einem Anstieg des Kreatininwertes im Blut, der innerhalb von 48 Stunden auch beobachtet wird. Dieser Zustand kann reversibel sein, also wiederherstellbar sein und wird daher auch gut behandelt. Oder wird dann entsprechend behandelt, das akute Nierenversagen kann primär sein, zum Beispiel durch eine fortgeschrittene chronische Niereninsuffizienz, akut on chronic, gibt es auch sozusagen. Mhm. Und meistens hat es aber eine sekundäre Ursache wie Nierensteine, Entzündungen, Unfälle.
Mhm. Genau, man unterscheidet es ja grob, okay, was ist jetzt die Ursache dafür, dass die Nierenfunktion wirklich plötzlich aufhört? Das ist ja so, wenn man es kurz zusammenfasst, so im Gegensatz zum chronischen Nierenversagen, wo ja noch zu kommen, was ja häufig in Stadien abläuft und über einen längeren Zeitraum dann richtig schlimm wird, bis dann eine Dialysepflichtigkeit eintritt. Das heißt, man ohne Nierenersatztherapie nicht mehr überleben kann. Beim akuten Nierenversagen ist es so, dass es sehr schnell akut halt eben passiert durch ein anderes Ereignis dann halt eben. Da unterscheidet man so ganz grob, sind Ereignisse so prärenal oder renal oder halt postrenal. Kennzeichnet eigentlich, wo findet die Ursache statt? Also ist es postrenal, nach der Niere, also in den harnableitenden Wegen, gibt es da irgendwas, hattest du ja gerade schon genannt, zu Ursachen, die dann halt geschehen können? Oder sind das Dinge, die so im Körper systemisch halt eben passieren? Oder wird die Niere direkt durch zum Beispiel einen Unfall oder sowas dann halt eben beschädigt? Oder man muss die Nieren rausnehmen aufgrund irgendwelcher Sachen durch ein Nierenkarzinom oder sowas? Dann definiert das so die Ursache. Aber grundsätzlich ist es so, akutes Nierenversagen, und das sagt der Name ja auch schon, findet eben plötzlich statt.
Ist dir das passiert mal akut und chronisch, dass jemand akut Nierenversagen hatte und dann chronisch wurde?
Ja, das ist, wenn ich so im Krankenhaus so unterwegs bin und da mit Patienten spreche, die jetzt an der Dialyse sind oder ich lerne neue Dialysepatienten kennen, frage ich meistens so, das ist so meine Standardfrage, seit wann sitzt du an der Dialyse und ist das plötzlich passiert oder hatten Sie eine Vorbereitungszeit? Also Vorbereitungszeit ist, die waren schon länger bei der Nephrologen in Behandlung und es war klar, okay, irgendwann ist es soweit. Häufig ist es aber auch so, dass es eben plötzlich passiert und dann ist die Niere geschädigt, dann muss man den Patienten dann halt eben behandeln entsprechend und dann erholt sich die Niere halt eben nicht mehr von diesem Geschehen und dann bleiben sie halt eben dialysepflichtig, kommt dann irgendwann ins Dialysezentrum als chronische Patienten. Habe ich relativ häufig erlebt, ja. Weiß ich, wie es bei dir aussieht,
also, Christoph? Ja, also ich erinnere mich an einen Patienten, der wohnt auch hier bei uns im Dorf. Da hatte ich Rufdienst gehabt, sonntags haben sie mich einmal angerufen und du musst jetzt dringend raus, wir haben hier einen Notfall und zwar hatten wir durch Antibiotikagabe einen anaphylaktischen Schock und durch die Antibiose ist die Niere so stark angegriffen worden, dass er später halt dialysepflichtig geworden ist. Und der Patient war vorher komplett normal, keine chronischen Niereninsuffizienz, nichts. Der hat halt auf diese Antibiose, die der Arzt ihm verordnet hat, reagiert. Und das ist, glaube ich, eine der häufigsten Sachen. Also wie man ein akutes Nierenversagen, also wie es zu einer Schädigung der Niere kommt, sind halt Medikamente, Antibiotika und oder anaphylaktischen Schock, ne? Das ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben, weil das war ein junger Mann in meinem Alter damals, ne? Und aber was ich wirklich häufig gehabt habe, war und glaube ich, was die häufigste Ursache eines akuten Nierenversagens ist halt prärenal. Das sind fast 80% aller ANVs, also aller akuten Nierenversagen, die wir auf der Intensivstation behandeln oder sehen, sind halt prärenal. Die wenigsten oder weniger sind renal oder postrenal. Das macht insgesamt von beiden nur 20% circa aus, aber wirklich 80%. Und das war, als ich damals auf der Anästhesie gearbeitet habe, hatten wir echt viele junge Menschen mit Polytraumen, die auch im Zuge ihres Aufenthalts dialysepflichtig geworden sind, durch hohe Blutverluste oder auch durch eine Sepsis, wenn Flüssigkeit in dritte Räume geschoben wird und wirklich auch die Niere keine Flüssigkeit mehr hat, um irgendwas auszuscheiden. Das ist schon manchmal echt dramatisch, ne? Weil das geht von gleich auf jetzt und du hast hohe Blutverluste und dann hoffen wir immer, dass die Niere durch den hohen Blutverlust nicht noch weiter geschädigt wird, also das Organ keinen Schaden erleidet durch den hohen Blutverlust, also kein Durchblutungsschaden.
Okay, unser Kevin aus der letzten Folge vom Fallbeispiel, dem haben wir ja eher chronisch einsortiert. Der war ja 37 Jahre alt. Der hätte aber durchaus mit dem Alter auch eher was Akutes haben können, um dann in die chronische Sache zu rutschen.
Ja, was ich noch berichten kann, ist, was häufig halt auch im Sommer häufig vorkommt, dass du Motorradunfälle oder Autounfälle hast, wo es zu großen Haut- oder Muskelverletzungen kommt. Da wird halt relativ viel so kleine Myosinfilamente, also Muskelreste, werden ins Blut eingeschwemmt und rotieren dann quasi im Blutkreislauf. Und da geht man heute immer noch dazu über, eine vorsorgende Dialyse einzuleiten. Man macht dann meistens, die Patienten kommen an ein chronisches Dialysegerät, das über 3, 4 oder vielleicht auch 5 Tage läuft, um einfach den Schaden oder die Niere, dass die Niere sich halt nicht schädigt durch diese Myosinfilamente und die Nierenkörperchen, die Glomeruli, halt nicht verstopft werden oder das Kälte System. Und da macht man das prophylaktisch. Das haben wir relativ häufig gemacht damals bei Autounfällen und Motorradunfällen.
Aber auch bei Verbrennungen wird es doch, glaube ich, auch prophylaktisch mitgemacht.
Auch da kommt es halt auch durch die großen Haut- und Muskelverletzungen und halt auch durch die Verbrennung an sich kommt es durch die Giftstoffe halt auch, kann es auch zur Nierenschädigung kommen. Und auch da wird es gemacht, hast du absolut recht, ja.
Das Wichtigste.
Wollen wir mal zu den Symptomen kommen? Typische Anzeichen. Ja, typische Anzeichen eines akuten Nierenversagens ist Schmerzen im Rücken. Die haben ja oft Entzündungssymptome, also auch vermindertes Wasserlassen, Schmerzen beim Wasserlassen selten, eine erhöhte Urinausscheidung, eher ganz geringe Urinausscheidung, aber das Gefühl, vielleicht ständig auf Toilette gehen zu müssen. Ein veränderter Urin in Farbe und Geruch kann bis zu schaumig aussehen. Dann Wassereinlagerungen in den Extremitäten, vorrangig in den Beinen oder in den Knöcheln. Da fängt es ja am meisten an, dass man so dicke Knöchel und Füße bekommt. Mundgeruch bzw. metallischer Geschmack im Mund kann entstehen, dadurch, dass die Mineralstoffe nicht mehr gut über die Niere ausgeschieden werden, weil alles, was wir trinken in Mineralwasser, ist ja Kalium, Kalzium und so weiter, wird ja dann nicht mehr ausreichend ausgeschieden. Müdigkeit, Kältegefühl, kann aber auch Fieber entstehen, also dass man ein Wärmegefühl hat. Sehkonzentrations- und Bewusstseinsstörungen, also man kann dann auch so Schwindelgefühle entwickeln, Übelkeit entwickeln, auch durch die Harnvergiftung, Uremie.
Also was mir so am meisten so in der Krankenhauslandschaft begegnet ist, ist eben vor allem das Thema Wassereinlagerung. Das kann sehr, sehr dramatisch sein. Also wenn ich das mal so, ich glaube, das Heftigste, was ich mal mitbekommen habe, wo ein Patient wirklich dann Wasser eingelagert hat, der schwer krank war, der da auch viel, um überhaupt zu überleben, viel Infusionstherapie auch bekommen hat. Das heißt, er hat viel Flüssigkeit bekommen, weil er septisch war. Den haben wir letztendlich mit der Dialyse, die er dann bekommen musste aufgrund des Nierenversagens, haben wir dem über 20 Liter Flüssigkeit aus dem Körper rausgezogen. Und das ist zum einen erstaunlich, was so ein Körper aushält. Und das waren dann eben nicht mehr nur Wassereinlagerungen in den Knöcheln, das war halt eben mit überall, mit Anasarka bis zum Lungenödem. Und da wird es dann halt eben auch lebensbedrohlich dann, weil die Patienten dann eben auch nicht mehr atmen können dann irgendwann. Und das nächst häufige, und das ist so auch mit die häufigste Situation, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Christoph, aber wenn man dann halt im Rufdienst rausgerufen ist, die Elektrolyte, was du gerade gesagt hattest, dann halt entgleisen. Und da ist das Gefährlichste im ersten Moment halt der Kaliumwert, weil ein zu hohes Kalium, wir brauchen jetzt für unsere Muskeltätigkeit Natrium-Kaliumpumpe, wenn der Kaliumwert viel zu hoch, im Übrigen aber auch zu wenig, zu niedrig ist, dann funktioniert das nicht. Und dann die Patienten kriegen dann an unserem wichtigsten Muskel, das Herz, dann halt wirklich so Probleme, dass sie lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen bekommen. Und das muss eben schnell korrigiert werden. Das sind so die ganzen Symptome, das ist so beschrieben und das auch richtig, aber so wirklich akutes Nierenversagen ist oft mal wirklich so massive Wassereinlagerungen und diese Entgleisung dieser Stoffe, wo man wirklich dann auch akut, so wie du es gerade gesagt hast, Christoph, rausgerufen wird, jetzt müssen wir schnell was machen, den Patienten behandeln. Dann stellt man in Folge die anderen Dinge fest. Oh, der Kreatininwert ist viel zu hoch, der Harnstoffwert ist viel zu hoch und das ist so dann die Differentialdiagnostik. Okay, das ist tatsächlich ein akutes Nierenversagen und das muss entsprechend behandelt werden.
Genau, und warum wir halt im Rufdienst häufig dann halt in die Klinik gerufen werden, ist, wie Timo eben schon sagte, sind die Elektrolytverschiebungen, BGA-Verschiebungen, also Entgleisung des Säurebasenhaushaltes in Richtung Azidose, was natürlich auch problematisch für die Patienten ist, wenn die auf der Intensiv sind. Ich sage mal, die Wassereinlagerungen sind bedrohlich, können bis zum Lungenödem gehen, ja. Da ist auch häufig eine Dialyse notwendig. Aber ich sage mal so, die harnpflichtigen Substanzen wie Kreatinin oder Harnstoff, das ist, glaube ich, nachrangig und das ist nicht das Wichtigste, warum wir Patienten mit einem akuten Nierenversagen halt dialysieren, sondern das ist häufig Elektrolyt und BGA, also die Azidose, die es dann notwendig macht, dass die Patienten einfach dialysiert werden. Vielleicht auch vor P, wo der Anästhesist dann sagt, okay, Kalium ist zu hoch, BGA ist zu weit verschoben in Richtung Azidose, ihr müsst hier eine Dialyse machen, sonst operieren wir nicht. Also die leiten in der Regel bei solchen Patienten, die auch häufig halt herzkrank sind, keine OP ein, wenn die, ich sag mal, das Kalium zu hoch ist oder die BGA zu stark in die Azidose geht.
Ich muss an der Stelle nachfragen, damit wir gut wieder in das Fachwissen kommen. Die Zusammenfassung. Nämlich, ihr habt so schöne Beispiele genannt, wenn wir uns pathophysiologisch angucken, gibt es ja verschiedene Gruppen der Lokalisation des akuten Nierenversagens. Vielleicht machen wir das mal, dass das ein bisschen klarer wird. Passt jetzt hier an der Stelle bei den Beispielen ganz gut. Also wir haben einmal prärenale akute Niereninsuffizienz. Das beschreibt die häufigste Form. Mit 60%, da liegen die Ursachen vor der Niere, also eine verminderte Durchblutung der Niere. Zugrunde zum Beispiel mögliche Ursachen sind Hypovolemie, also Abfall des zirkulären Blutvolumens, also aufgrund von Blutungen, Dehydrationen, also zu wenig Wasser getrunken, und Hypotonie, also zu niedrigem Blutdruck, kann auch von der Leber kommen, also durch hepatorales Syndrom. Die Nierendurchblutung ist dann verschlechtert im Rahmen einer Leberzirrhose oder im Rahmen einer Verbrennung, eines Unfalls oder einer Sepsis. Mitunter die häufigste Ursache. Auch eure ganzen Beispiele passen da ganz schön viel dazu.
Ganz genau.
Dann kommt interrenale, also die interrenale akute Niereninsuffizienz. Ursächlich sind ja eine Schädigung des Nierengewebes, also akut eine Tubulusnekrose durch Medikamente im Rahmen. Also kann dann so eine Nephritis dann entstehen und die Glomerulum kann sich dann entzünden und dann entsteht so eine Art Niereninfarkt, so bezeichnet man das. Das ist das Beispiel, was wir hatten mit dem anaphylaktischen Schock oder mit den Medikamenten, die da nicht richtig vertragen wurden, was Christoph so schön gesagt hat. Dann haben wir postrenales, akutes Nierenversagen. Ursachen liegt hinter der Niere, das heißt in den ableitenden Harnwegen durch Harnstau, auch häufiger schon gesehen. Also so eine Prostata-Obstruktion, die da mal eine Blase bis zu 4-5 Liter gefüllt hat, wo man sich gedacht hat, was zur Hölle, müssen ja höllische Schmerzen gewesen sein, wenn man da einen Katheter gelegt hat. Und so wie Nierensteine, Uretersteine, Blasensteine, Blasenkrebs, also alles, was krebsartig vielleicht in den Harn ableitenden Sachen passieren kann. So wie chronische Entzündungen der Blase und der Harnwege, die dann hochstauen bis in die Niere, können das ja auch auslösen, dass die Niere dann sich entzündet und akut mal sagt, jetzt will ich nicht mehr arbeiten. Genau, also da zählt dann auch die harnableitenden Systeme, wenn die entzündet sind, wäre das auch postrenal. Rena ist die Niere lateinisch und dann sind die anderen Begriffe ja immer pre, intra, also intra bedeutet innerhalb und post bedeutet halt dann danach, um es nochmal zu übersetzen. Gut, ich glaube, wir haben für jede Form Beispiele dann von euch.
Ja, aber ja. Ja, doch, ja. Auf jeden Fall. Ja.
Was wir noch einmal ansprechen müssen, ist bei dem prärenalen Nierenversagen, was sehr häufig vorkommt, ist durch Herzinsuffizienz. Ja, man nennt das kardiorenales Nierenversagen, also die Niere versagt durch ein schlecht funktionierendes Herz. Entweder ist das Herz so weit dilatiert, dass also die Blutmenge, die das Herz in den Kreislauf pumpt, einfach nicht mehr ausreicht. Oder auch eine Schädigung der Herzklappen und auch da eine mäßige Funktion der Herzauswurfleistung. Und dann kommt es im Laufe einer gewissen Zeit einfach zu einer Minderdurchblutung der Niere und Harn kann halt nicht mehr gebildet werden. Und das sind einige Patienten, die wir in den Zentren halt auch behandeln. Weniger wegen der Harnstoffe, Kreatinin und Harnstoff zur Dialyse kommen, sondern eher wegen dem erhöhten Volumen, das sich im Körper staut.
Aber sehr gute Ergänzung. Darin gibt es aber auch hier trotzdem, wir haben zwar auch bei der chronischen Niereninsuffizienz von Stadien gesprochen und die machen wir in der nächsten Folge. Hier gibt es auch Stadien, klinische Stadien, die Initialphase meist asymptomatisch, wo man auch anhand der Symptome, also ich bin müde, unkonzentriert, mein Urin verändert sich und so weiter, ja, das vielleicht auch alles noch gar nicht so richtig als ernst vielleicht nimmt und dann die vielleicht auch schleichender passieren. Und dann kommt die Phase des manifesten Nierenversagens, wo die Filtrationsrate so abnimmt in der Niere, dass wir diese gesteigerten Blutwerte haben und dass es zu Anurie oder zu Oligurie kommt. Also Oligurie als Fachbegriff. Die Urinproduktion ist unter 500 Milliliter pro Tag. Obwohl ich viel trinke, dann kommt es auch zu diesen massiven Wassereinlagerungen in den Beinen oder in den Armen. Wie hat Timo vorhin gesagt, bis zu 20 Liter können da aus den Menschen raus dialysiert werden, die sich im Gewebe dann anlagern. Und die Anurie ist eine Urinproduktion unter 100 Milliliter pro Tag. Also eigentlich nahezu gar nicht, bis nur 3 Tropfen. Die haben häufig auch das Gefühl, dass sie Wasser lassen müssen, können aber nicht, weil in der Niere nichts produziert ist. Die harnpflichtigen Substanzen und so sind dann angestiegen im Blut, von Kreatinin bis so weiter, kann man das in der Blutentnahme nachweisen. Und man hat auch eine Elektrolytstörung und diese Wassereinlagerung. Bis hin zu Lungenödemen und Höhenödemen. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also so krass habe ich es noch nie gesehen.
Doch, also auch oftmals ein Grund, warum ich dann nachts gerne zur Intensivstation gefahren bin, hatte Patienten, die dann eben so im Lungenödem waren, dass sie eben keine Luft mehr bekommen haben. Das, was du gerade so schön sagst, ist eine Initialphase, nimmt man das vielleicht gar nicht so ernst, man lagert ein bisschen Flüssigkeit ein. Naja, es ist ja auch warm und vielleicht auch deswegen. Und irgendwann verdrängt man das möglicherweise auch oder es ist niemand da, der so auf einen aufpasst und dann kippt das dann irgendwann. Und dann kommen die Patienten eben im Rettungsdienst ins Krankenhaus und dann kann man das relativ schnell dann halt eben auch feststellen, durch Sonographie oder wie auch immer. Und reicht meistens auch schon das Abhören und ein erfahrener Nephrologe sieht das auch schon so, wie ein Patient atmet, dass da was im Argen ist. Und doch, das habe ich schon bis zu krassen Zuständen, dass Patienten beatmet werden müssen und dann behandelt werden. Und das waren so Patienten, wo wir viel, viel Flüssigkeit rausgezogen haben dann auch. Und das kann, je nachdem, wie es die Patienten auch getrunken haben oder Infusionen bekommen haben und so weiter, kann das schon sehr krass sein.
Okay. Was ist denn die polyurische oder diuretische Phase dann? Jetzt liegt eine Frage, wa?
Also polyurisch bedeutet eigentlich, dass, also die können ja sowohl eine Anurie haben, als auch relativ viel Flüssigkeit ausscheiden, aber die Niere ist nicht mehr in der Lage, die harnpflichtigsten Substanzen loszuwerden. Das heißt, es kommt quasi nur noch Wasser. Das ist meistens dann relativ hell und die harnpflichtigen Substanzen können nicht mehr über die Niere ausgeschieden werden. Das heißt, die eigentliche Funktion der Niere, oder eine der eigentlichen Funktionen der Niere, dass die harnpflichtigen Substanzen im Urin gesammelt werden und dann ausgeschieden werden, geht verloren. Und die scheiden dann halt relativ viel Flüssigkeit aus, aber da ist halt nichts drin, was eigentlich raus soll.
Ja, es ist so die Gefahr auch, wenn man diese anurische Phase, also da wo nichts passiert und dann wird der Patient behandelt. Die Nieren erholen sich vielleicht so langsam oder das Medikament, was einen Schaden gesetzt hat, ist abgesetzt. Oder das, was die Stauung vielleicht verursacht hat, ist behoben. So, und Flüssigkeit kann wieder laufen und die Niere erholt sich so langsam. Dann kann es mal sein, dass man so eine polyurische Phase hat. Das heißt, dass man dann relativ viel dann Wasser produziert. Das kann wiederum dazu führen, dass dann mal wieder zu viel Wasser und Elektrolyte verliert. Vielleicht hat man sogar, um diesen Elektrolythaushalt zu korrigieren, vielleicht so Kaliumsenker gegeben und so weiter. Und die Niere scheidet dann wieder was aus.
Oh, jetzt, ich habe eine Schülerfrage. Also wie eigentlich eine kleine Schülerin frage ich jetzt, wenn ich dann eine Niereninsuffizienz hatte, egal ob akut oder chronisch, würde mir denn dann nicht bei Ödemen, also Wassereinlagerungen, Diuretika helfen?
Ja, das sind ja auch Medikamente, die man jetzt bei so einem akuten Nierenversagen, ist Dialyse oder andere Verfahren, da kommen wir darauf zu sprechen, ist so das, was wir da durchführen können, um halt eben zu korrigieren, Nierenersatzverfahren zu betreiben. Eine andere Säule ist natürlich die medikamentöse Therapie und da sind Diuretika auch ein ganz gängiges Mittel in einer Dosierung, die man so landläufig so gar nicht kennt. Also beim akuten Nierenversagen ist es ungleich höhere Dosierung dann halt, als dass man zum Beispiel, wenn jemand Herzinsuffizienz hatte, muss ein bisschen Wasser ausscheiden und so weiter. Also kommen Diuretika dann absolut ins Spiel und können natürlich, wenn die Niere noch ein bisschen funktioniert, kann man die dadurch natürlich dann nochmal anschauen. Aber wenn die Niere im Moment so gesagt, ich mache jetzt gar nichts mehr hier, dann helfen Diuretika da manchmal auch nicht.
Danke. Ich würde es mal wieder in die Reihenfolge packen. Die Zusammenfassung. Diagnostik, ihr sagt, der erfahrene Nephrologe erkennt das. Woran erkennt er das? Er macht eine Anamnese, fragt natürlich die Symptome ab und hat dann schon mal ein bisschen. Und dann die Sonographie der Niere macht man klassisch. Oder eine Duplex-Sonographie, um die Durchblutung auch der Niere besser beurteilen zu können. Blutuntersuchung auch ganz klassisch und wichtig für die richtige geschlossene Diagnostik. Muss man gucken, ob die harnpflichtigen Substanzen erhöht sind im Blut. Kreatinin, Harnstoff, Kalium, Calcium, Natrium. Gegebenenfalls macht man auch Blutkulturen, wenn man Entzündungszeichen, Fieber oder ähnliches hat, um zu gucken, ob da Keime eine Rolle spielen. Urinstatus kann man machen, also dass man eine Urinprobe nimmt mit Eiweißblut und so ähnlich, was da alles sein könnte. Leukozyten ist meistens aber auch nur als Differentialdiagnostik, um zu gucken, ob eine Entzündung dabei ist oder die Entzündung vielleicht die Ursache ist. Nierenbiopsie macht man auch eigentlich mehr oder weniger nur als Differentialdiagnostik, wenn man den Verdacht hat, dass da Krebs eine Rolle spielt oder das Nierengewebe sich verändert hat auf andere Art und Weise, also kann ja gutartig sich verändern. Ne? Röntgen-Thorax-Aufnahme macht man dann, würde ich jetzt denken, wegen den Lungenödemen.
Und wegen der Herzstörung.
Genau. Herz, genau, okay.
Ja, ja, also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass wenn du eine verminderte Herzleistung hast, auch zu einer verminderten Durchblutung kommt und auch dann kann es zum akuten Nierenversagen kommen. Also die Sache ist immer, das ist immer so ein, ja, das Ritt auf der Kanonenkugel, sage ich immer. Ne? Mhm. Auf der einen Seite brauchst du halt Flüssigkeit, damit das Herz, wenn das dilatiert ist, damit es gut funktioniert. Auf der anderen Seite darf es aber nicht zu viel sein. Weil wenn du zu viel hast, dann funktioniert es gar nicht mehr. Und wenn du zu wenig hast, rauschen die mit dem Blutdruck ab. Das ist immer so ein bisschen Gekippel, was wir halt auch nachher in der chronischen Dialyse haben, wenn wir so kardiorenale Symptome behandeln. Da musst du immer echt wirklich vorsichtig sein. Total smooth mit denen. Weil wenn du denen zu viel Flüssigkeit wegnimmst, 100 Milliliter, 150, dann schüttest du denen das auf der anderen Seite gerade wieder rein, um die abzufangen. Weil die schmieren total mit dem Blutdruck ab. Und auch da, also das Herz spielt, glaube ich, bei einem chronischen Nierenversagen nachher eine echt extrem große Rolle.
Aber das, was am wichtigsten ist, ist ja wirklich die Blutentnahme. Also damit macht man das ja am meisten fest anhand der Laborparameter.
Ja, ganz genau.
Okay, dann gehen wir als nächstes zur Therapie.
Die Aufgabe.
Therapie. Wie therapiert ihr denn?
Die therapieren wir. Das ist auch, sollen wir so uns die Bälle hin und her schmeißen?
Ja, machen wir.
Also, das ist ja gerade schon gesagt, es gibt ja verschiedene Sätze. Und das, wo wir so als Dialysepflegekräfte ins Spiel kommen, das ist natürlich die Nierenersatztherapie, die maschinelle Therapie. Und ich fange mal mit der auf der Intensivstation an, Christoph, und dann kannst du vielleicht dann die Intermittierenden dann sagen. Also, was wir häufig sehen, wenn Patienten halt eben dann so schlimm krank daran sind, am Nierenversagen, dass sie intensivpflichtig sind, was häufig ist, dann kann man auf der Intensivstation eben auch eine Dialyse durchführen. Eine Dialyse, die sehr sanft ist, die über 24 Stunden geht, nur damit man es vielleicht mal gehört hat. Es ist so eine Abkürzung, CVVH heißt das oder CVVAD heißt das, steht für chronisch venovenöse Hämodialyse oder Hämodiafiltration. Es ist ein Verfahren, das genauso wie bei der chronischen Dialyse funktioniert. Es wird ein extrakorporales System hergestellt. Der Patient hat einen großlumigen Gefäßzugang und über einen Filter werden eben diese harnpflichtigen Substanzen entfernt und eben auch Flüssigkeit entfernt. Damit kann man diese Symptome, die da sind, wie zu viel Kalium, zu viel Wasser, zu viel Harnstoff, zu viel Kreatinin und so weiter, kann man damit sehr sanft über 24 Stunden dann halt eben entfernen. Das kommt häufig bei Patienten dann zu Trage, die wirklich so schwer krank sind, dass sie so kreislauflabil sind. Zum Beispiel Patienten in einer Sepsis, die man mit einer normalen Hämodialyse, wie wir es aus dem chronischen Bereich kennen, nicht behandeln kann, weil sie das schlichtweg nicht überleben wird, weil das zu anstrengend wäre für den Körper. Also es ist eine Therapieform, die man machen kann, ist eben diese kontinuierliche Hämodialyse.
Genau. Und das ist in der Regel das, womit die Intensivstation, wenn es darum geht, wir haben zum Beispiel eine Verbrennung oder ein Autounfall und wir müssen langsam schonend, kreislaufschonend in diese Therapie einsteigen, unterstützen. Also da ist die Niere, kann es durchaus sein, dass die Niere schon noch gut funktioniert, aber trotzdem eine unterstützende Therapie zum Schutz der Niere vielleicht, wie ich eben schon erwähnt habe, gestartet wird. Aber es auch sein kann, dass die Patienten auch wirklich so kreislaufinstabil sind, dass wir wirklich auch mit geringen Blutflüssen arbeiten. Wir arbeiten da mit Blutflüssen zwischen 65 und 70 Milliliter pro Minute, was für eine chronische Hämodialyse eher, ich sag mal, mau wäre. Mhm. Und die Volumina von diesem kontinuierlichen Dialysegerät, das dort eingesetzt werden, ist eher geringer als das von einem chronischen Hämodialysegerät. Das ist die eine Therapie, die Timo jetzt gerade beschrieben hat. Die andere Therapie, die man machen kann, ist, es gibt aktuell noch ein sogenanntes Tankdialysesystem. Genius nennt sich das. Das ist auch für eine chronische Langzeit, also so 18 bis 20 Stunden Dialyse kann man das nutzen. Es fährt auch mit relativ geringen Blutflüssen und du hast so einen riesengroßen Tank quasi unten drin, in dem die Flüssigkeit immer ausgetauscht wird. Und das Häufigste, was wir halt machen, ist die Hämodialyse auf der Intensivstation, die dann etwa 2 bis 3 Stunden geht, dann wieder abgesetzt wird und am Folgetag wieder neu angesetzt wird.
Okay.
Das sind so. Und zusätzlich haben wir auch noch einige Zentren, die akut eine Peritoneal Dialyse machen.
Da
das
kommen wir selten, natürlich auch noch wir dazu. Können. Wir haben ja, dann wollten wir noch detaillierter auf die Dialyseverfahren eingehen.
Genau.
Also seid gespannt auf die nächsten Folgen. Wir nehmen ja hier nicht alles vorweg, ja? Ich würde ergänzen mit dem allgemeinen pflegerischen Hinweisen, unabhängig von dem Dialyseverfahren, macht man eine Vitalzeichenkontrolle und die Urinausscheidung wird in der Regel stündlich kontrolliert, also wie viel kommt da raus und wird ganz akribisch protokolliert. Das Körpergewicht müsste engmaschiger kontrolliert werden. Häufig werden die, gerade wenn die akut hatten, einmal pro Tag gewogen mindestens. Dann haben wir die Flüssigkeitsbilanzierung grundsätzlich, also wie viel trinken die. Häufig kriegen die auch eine Beschränkung vom Arzt, dass sie zum Beispiel nur 1200 Milliliter pro Tag trinken sollen, weil sie auch in der akuten Behandlung einen therapeutischen Ausgleich der Elektrolyte oder des Säure-Basen-Haushaltes bekommen mit zielgerichteter Infusionstherapie. Das heißt, sie bekommen ja dann auch schon per Infusion Flüssigkeiten und werden dadurch auch in ihrem, was sie noch trinken dürfen, oral eingeschränkt, weil das andere ja dann auch noch dazu kommt und man sonst ja noch mehr dialysieren müsste. Und die Infusionsgaben sind dann auch ebenso häufig auch, dass sie dazugerechnet werden zu dem, was die Leute trinken dürfen. Medikamentöse Behandlung hatten wir vorhin schon angedeutet mit meiner Schülerfrage, nämlich die Diuretika. Gerade die Schleifendiuretika, die ja dann eh in der Schleife arbeiten im Glomerulus und gucken, dass da mehr filtriert werden könnte. Für manche betroffene Patienten ist es so, dass sie natürlich vorübergehend häufig dialysiert werden, gerade wenn es so ist, dass die Lungenödeme und sehr viele Ödeme haben und so weiter und so fort. Da hilft ja kein Diuretika. Also wenn man Wassereinlagen hat, sollte man als Privatmensch vielleicht zum Arzt gehen und dann würde vielleicht nur Blutdrucktherapie und Diuretika und so weiter reichen. Und vielleicht die Entzündung, wenn eine da ist, zu behandeln. Dialyse wird ja dann, wenn die akut sind, ist das richtige Wort, in die Klinik kommen mit Rettungswagen, wird eigentlich immer dialysiert. Bevor die auf der Normalstation wieder sind, sind die meistens mehrere Tage auf der ITS. So kenne ich es zumindest.
Ja,
genau. Nephrotoxische Medikamente, die sind ja zu beraten dann auch danach, wenn sich die Niere wieder regeneriert, sollen sie ja darauf achten, weiterhin gut zu trinken und auf ihren Blutdruck achten, dass er nicht zu hoch und zu niedrig ist und so weiter, dass die Niere nicht einen neuen Schaden kriegt, weil die hat ja einen Vorschaden dann und die sollen nephrotoxische Medikamente vermeiden. Die nämlich sind das zum Beispiel Paracetamol, Diclofenac und Ibuprofen. Die sollen dann zum Beispiel gemieden werden. Fallen euch noch Medikamente ein, die man nicht so...
Nee, also was mir auch jetzt so noch so eingefallen ist, das kann ich aus Privaten auch berichten, also gerade so Medikamente wie Diclofenac. Eine gute Bekannte von mir, die hatte dann zum Beispiel aufgrund von Schmerzen dann halt relativ hoch dosiert das genommen, hatte so keine Vorerkrankung und so weiter und die hatte dann Diclofenac, wie man das halt eben so nehmen kann, genommen und tatsächlich berichtete sie mir und deswegen hat sie mich dann kontaktiert, dass sie auf einmal kein Wasser mehr gelassen hat, obwohl sie normal getrunken hat und hat dann so ein bisschen Angst bekommen und hat das dann aber nicht zusammengebracht und gesagt, dann lass die sofort weg und geh ganz schnell bitte zum Arzt. Weil wenn du ganz normal getrunken hast und kannst auf einmal kein Wasser lassen, obwohl das sonst immer der Fall ist und im Zusammenhang mit den Medikamenten tatsächlich war das so wahrscheinlich schon so ein kleines akutes Nierenversagen, was ich dann, weil sie war auch jung, ich war auch noch jung, das war dann hat sich das schon noch von selbst wieder erholt. Aber das fand ich, obwohl ich schon lange Jahre in der Dialyse gearbeitet habe, dann nochmal so ein Ausrufezeichen für mich, wie schnell das passieren kann bei diesen Medikamenten. Ihr baut im Alltag so fliegen, so Schmerzen.
Ja, auch Ibuprofen. Und Ibuprofen hat man eher im Kopf, dass es Magengeschwüre macht. Eher Magenschutz mitnehmen soll. Und dass man das zum Beispiel auch Ibuprofen ist und bei mir, ich nehme das auch gerne, weil es hilft bei Zahnschmerzen und Kopfschmerzen super gut. Also wenn die Kopfschmerzen hilft mir das mal sehr gut, weil ich halt auch eher auch von Nackenverspannung und aber zum Beispiel auch wenn man schwanger ist, darf man das ab dem dritten Monat gar nicht mehr nehmen, Ibuprofen. Und man denkt immer, viele dieser Schmerztabletten, / Fiebersenker, Paracetamol, zum Beispiel, dass die gar nicht so schädlich für die Niere sind, sondern dass sie nur auf den Magen gehen. Das ist ja das, was Volksmund irgendwie nur im Kopf ist.
Ja, genau. Das fand ich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Also das ist für mich so das, was so für uns so im Alltag, was mir so einfällt, wo man wirklich jeder drauf achten sollte, dann auch. Messmittel.
Gut, wir sind am Ende der Folge, ihr lieben beiden. Habt ihr noch ein paar Praxistipps für die Leute da draußen? Akute Nierenversagen, immer wichtig zu wissen.
Praxistipps.
Ja, also ich finde das Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, ist das Thema Bilanzierung. Gerade wenn ich meine Patienten betreue und ich habe jetzt nichts mit Nephrologiendialyse zu tun und da schon auch immer, wenn das auch angeordnet ist, Bilanzierung, das ist schon sehr wichtig zu sehen, okay, wie viel trinkt jemand, wie viel scheidet er aus. Nicht alle Patienten haben Blasenkatheter, wo man das dann direkt dann auch so gut bilanzieren kann. Da kommt eben das Thema tägliches Wiegen und das ist extrem wichtig, denn dann kann man immer ganz gut, wenn jemand jeden Tag, ich sag mal, ein Kilo zunimmt und man merkt das mit dem Wasser gar nicht, ist das immer ein Indikator dafür, dass man Wasser einlagert, weil so schnell nimmt man an Masse einfach nicht zu, auch wenn man gut isst. Wenn man dann noch jemanden hat, der vielleicht gar nicht gut ist, den betreue ich dann, in welchem Setting auch immer. Ich merke, der nimmt jeden Tag zu und dann merke ich, okay, da sind sich auf einmal auch Däme und so weiter, dann sind das die ersten Zeichen, dass da halt eben Wasser anlabsieren. Das kann verschiedene Ursachen haben, eben aber auch ein Nierenversagen. Je früher man dann eine Diagnostik macht und da eben mal nachschaut, desto besser ist das. Also deswegen finde ich das Thema Bilanzierung, Beobachtung dahingehend Auge drauf zu haben, also wie das gehört hat, dann vielleicht mal bei seinem Patienten mal zu schauen, finde ich eine ganz wichtige Sache, weil da kann man frühzeitig diese Dinge entdecken, bevor es richtig schnappt.
Und das, was mir immer einfällt, ist, wenn jemand eine Trinkmengenbeschränkung hat, dass man dann auch wirklich drauf achtet. Die Patienten, wenn da eine Flasche Wasser steht, dann trinken die auf. Dass man wirklich auch dann drauf achtet, okay, wenn der eine Trinkmengenbeschränkung hat, keine ganze Flasche hinstellen, wirklich nur einzelne Gläser, die nie ganz voll machen, immer nur halb voll machen, der verdurstet nicht. Und dann kann man zum, ja, das sagst du, ich wollte auch gerade.
Ja, der Praxistipp ist, es ist ja häufig so, dass Patienten eben auch so ein starkes Durstgefühl haben. Gerade wenn so ein Nierenversagen beginnt, eben weil diese anderen Stoffe, über die wir gesprochen haben, Harnstoff und auch die ganzen Salze, sage ich mal, weil die auch eben ansteigen. Es gibt häufig eben noch so ein Durstgefühl gleichzeitig. Und gleichzeitig wissen die Patienten auch, ich darf eigentlich gar nichts trinken. Das ist so ein Kreislauf, da wollen wir chronischen Patienten, wir werden darauf zu sprechen kommen, halt auch da ist. Die wissen, die dürfen nichts trinken oder nicht so viel trinken, haben aber das Durstgefühl oder ich darf nichts trinken und so weiter. Und das ist ein Kreislauf, dann denkt man die ganze Zeit nur dran. Und dann kann man eher einen Patienten anleiten, vielleicht sich den Mund auszuspülen regelmäßig, vielleicht einen Zitronendrops zu lutschen und so weiter, der Befeuchtung halt im Mund dann halt eben anregen und dem Patienten zu helfen. Das ist, was Christoph gesagt hat, ganz wichtig. Also keine ganzen Flaschen hinstellen.
Und wirklich auch hier kann man dann sagen, okay, dann trinkt bitte aus kleinen Gläsern, trinkt nicht aus großen Gläsern, macht die Gläser nie ganz voll. Und jetzt kommt was, worauf viele Leute dann sagen, naja, dann Bonbon lutschen ist okay, aber auch da muss man wirklich drauf aufpassen, wenn die Niereninsuffizienz haben, haben die ja auch meistens Kalium- und Elektrolytprobleme, dass die wirklich keine Kräuterbonbons lutschen, weil in den Kräuterbonbons ist häufig viel Kalium drin und das ist Gift für die. Ne? Also auch da wirklich nochmal nachgucken, wenn man den Bonbons zum Lutschen empfiehlt, was empfehle ich dem Patienten zum Lutschen?
Sehr guter Hinweis. Ich habe jetzt auch ja nicht dran gedacht, dass in den Bonbons dann ja Kalium drin ist und auch Wattix anzutrinken hinstelle, ist ja dann auch wichtig. Ist das Mineralwasser, ist das Apfelsaft oder. Weil gerade diese süßen Sachen machen ja noch mehr Durst. Ja. Ist es dann nicht vielleicht besser einen abgekühlten Tee oder sowas? Und das muss man natürlich auch je nach Patient. Also ich mag auch immer irgendwas mit Geschmack. Nicht so der Wassertrinker und ich mag auch keine Kohlensäure. Und wenn ihr über Trinken redet, habe ich eine trockene Kehle und muss hier Over trinken. Also das ist ja auch immer gemein, wenn man dann so viel darüber redet, dann hat man das Gefühl, dass man Durst hat.
Genau, ganz genau.
Kann ich also alles nachvollziehen. Und ja, am wichtigsten ist halt diese Krankenbeobachtung, egal in welchem Setting ich arbeite. Und das ist halt auch sehr wichtig, das ist ein wichtiges Organ. Dialyse ist halt doof. Je eher ich auch akut, egal ob akut oder chronisch, die sind beide ja am Anfang, können die durchaus schleichend sein und sind dann halt auch so, dass man das auch besser erkennt und besser behandelt und die Niere ja sich vielleicht auch wieder regeneriert. Gerade beim Akuten, wenn ich es gut erkenne in der Krankenbeobachtung. Und deswegen ist mein letztes Wort dazu, sind Ödeme vorhanden und nicht diagnostiziert und treten das erste Mal auf, muss das unbedingt abgeklärt werden. Unbedingt. Wo kommen die her?
Genau. Und ich sag mal so, Niere, Blutdruck, das tut nicht weh. Ne? Und oft ist das halt die Eintrittspforte, um nachher ins chronische Nierenversagen zu rutschen. Und deswegen, wie du halt auch sagst, und das ist ein Appell an uns Männer, weil wir gehen ja selten zum Arzt, ne? Außer wenn es weh tut, aber Blutdruck tut halt nicht weh und Niere auch nicht, dass man auch wirklich regelmäßig zu seinen Vorsorgeuntersuchungen geht. Weil ich glaube, die Medikamente und auch Behandlung des chronischen Nierenversagens ist mittlerweile so gut geworden, dass wenn man das frühzeitig erkennt, man auch wirklich eine Dialyse langfristig herauszögern.
Also da gibt es ja regelmäßig mal Blut abnehmen lassen beim Hausarzt. Ist auch gut, weil da erkennt man dann ja auch schon, ob alle Werte
sind. Ja.
Gut, danke schön, ihr beiden. Wir freuen uns aufs nächste Mal und machen es dann ein bisschen chronischer mit der chronischen
Insuffizienz. Auf jeden Fall.
Wir freuen uns.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Praktikum als Arztpflege. Hier sind wir da für all die Menschen, die den Weg zur Pflege sind. Wir teilen Geschichten, mal lustig, mal krass, und zeigen dir, es ist Pflege mehr als nur Arbeit, ist das mal Spaß. Ja, Arztpflege für dein Examen bereit. Mit Wissen, das nicht sicher durch die Prüfung führt. Ja, Arztpflege, hier lernst du leicht, was du für die Pflege wirklich brauchst im Alltag und der Zeit.
Tatort Pflege.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.